Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reinhören. Mein Name ist Suyen Kim und ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute bin ich in einem schicken Bürogebäude mitten im Bülow-Kiez, gleich neben der U-Bahn-Station Bülowstraße. Ein Haus, das seit einem Jahr der neue Hauptsitz von Sony Music Deutschland ist. Auf 7 Stockwerken und rund 8000 Quadratmetern Fläche verteilt wird, um es mal ganz einfach auszudrücken, dafür gesorgt, dass tausende deutschsprachige und internationale KünstlerInnen hoffentlich Musikgeschichte schreiben. Ob das wirklich so ist und ob es Sony Music Deutschland innerhalb des vergangenen Jahres gelungen ist, trotz Corona Meilensteine der Musik zu erreichen, darüber spreche ich mit Patrick Muschatzi-Kareber. Er ist CEO von Sony Music Dach, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und er ist neu oder immer wieder Schöneberger. Hallo Patrick.
Hallo Suyen.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, was freut mich sehr. Meine erste Frage an dich, wie viel von Schöneberg hast du denn schon kennengelernt oder kennst du? Aber ganz ehrlich antworten.
Ich kannte Schöneberg, bevor wir hierher gezogen sind, nur sehr rudimentär. Jetzt kenne ich es schon ein bisschen besser. Und ich bin aber schon häufiger im Gleisdreieckpark gewesen, auch schon vorher. Und die, in die andere Richtung, so sagen wir mal, bis zum Einstein-Stammhaus, so in etwa, in diesem Quadrat bewege ich mich.
Okay, ich biete dir eine Tour durch meinen Kiez. Das ist notwendig, absolut.
Sehr gerne, sehr gerne.
Weil wirklich Schöneberg wunderbare Ecken hatte, ganz viel zu bieten hat, gastronomisch, aber auch eventmäßig. Also ein Ort mit Geschichte. Du weißt sicherlich, dass David Bowie, dass er hier in der Nähe gewohnt hat.
Mit Iggy Pop natürlich.
Mit Iggy Pop, ja. Genau.
Die also, Berlin-Trilogie.
Es ist ein Must-Do, würde ich mal behaupten, hier Schöneberg kennenzulernen. Also du bist herzlich eingeladen, das Angebot anzunehmen.
Sehr gerne.
Ich finde es ja ganz toll, dass Sony Music sich ausgerechnet Schöneberg als Standort ausgesucht hat und nicht Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte. Wie kommt es denn, dass der Westen Berlins ausgesucht wurde?
Nun ja, also erstmal wollten wir ein Stück weit überraschen und haben uns unterschiedlichste Locations angeschaut. Stand jetzt nicht zwingend auf dem Zettel, dass es im Westen sein muss, aber das war unsere und meine Präferenz. Und da das dann zusammenfiel mit dem auf dem Papier besten Gebäude, weil das war alles sehr relativ kurzfristig und schnell musste es dann gehen, sodass wir dann sehr hochwertige, tolle Gebäude uns anschauen durften. Und dieses Gebäude hier, in dem wir jetzt sitzen, das gab es noch nicht. Also das war sozusagen auf dem Papier toll. Und das war dann das, das wir am besten fanden und für das wir uns dann eben entschieden haben.
Und du hast tatsächlich Schöneberg mit ausgesucht?
Ja. Ja. Wie gesagt, es standen mehrere Bezirke und mehrere Ecken zur Auswahl. Und wir haben uns dann bewusst für Schöneberg entschieden und bewusst für dieses Gebäude.
Sony Music Deutschland war ja vorher in München beheimatet und ich kenne München, weil ich früher auch dort gewohnt habe. Es ist ja ein bisschen schicker, Zuckerbäcker-Stil, es ist reicher. Berlin ist ja eher arm und sexy und die Gegend hier in Schöneberg ist ja nun auch sehr, sehr divers. Also auch wenn du noch nicht sehr viel kennengelernt hast, aber es ist eine sehr diverse Gegend, gerade hier am Bülowbogen. Da frage ich mich, wie viele der Mitarbeiterinnen konnten denn davon überzeugt werden, mitzukommen und inwieweit haben die Kolleginnen vielleicht auch Schöneberg schon ins Herz geschlossen?
Also die Quote der KollegInnen, die mitgekommen ist, lag bei 50%. Und das ist eine durchaus normale, wenn nicht sogar sehr gute Quote bei einem derartigen Umzug, habe ich mir sagen lassen. Ich habe sowas Ähnliches mal gemacht vor vielen Jahren. Da waren es deutlich weniger, die mitgekommen sind seinerzeit. Aber und insofern war das A eine gute Quote. Also es gab sehr viel Zuspruch, nicht nur, aber durchaus sehr viel Zuspruch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die KollegInnen, die jetzt direkt nach Schöneberg gezogen sind, die vorher nicht in Berlin gewohnt haben, es auf Anhieb gut fanden. Noch spannender finde ich fast, dass die KollegInnen, die schon in Berlin gelebt haben, wir hatten ja vorher zwei Labels schon hier, die KollegInnen des Klassikteams und 4Music waren zum Beispiel hier, aber auch ein paar andere KollegInnen, zum Beispiel das neu gegründete oder 2018 wiederbelebte, neu gegründete Epic Label, die waren von Anfang an hier, die Leute. Und einige Wahl-BerlinerInnen oder Berliner, die fanden, bei denen war die Reaktion, oh wow, ich war vorher nie in Schöneberg und ich finde es nicht nur gut, sondern ich überlege mir, ob ich nicht hierher ziehe. Eine Kollegin, die hier ganz eng mit mir zusammenarbeitet, die zieht jetzt zum Beispiel aus Friedrichshain nach Schöneberg.
Bevor Sony Music hier eingezogen ist, habe ich mitbekommen, dass es von einem Teil der Nachbarschaft, den AnwohnerInnen, geäußerte Sorgen gab oder auch Anfeindungen. Die Angst vor Gentrifizierung ist natürlich recht groß. Klar, wenn man bedenkt, dass Wohnraum knapp ist und natürlich auch teuer ist. Was wurde denn zum Beispiel gemacht, um die NachbarInnen kennenzulernen, um sie vielleicht auch hier mit zu involvieren?
Ja, also erstmal würde ich nicht von Anfeindungen sprechen, das wäre ein bisschen zu harsch ausgedrückt. Es gab auch im Rahmen von einer medialen, einer allgemeinen Berichterstattung, gab es den zarten Versuch, das so als Situation darzustellen, des großen Weltkonzerns, der jetzt hier skrupellos diese Ecke hier gentrifiziert, und das musste man dann so ein bisschen auf Normalmaß auch ein bisschen zurechtstutzen. Und das Normalmaß ist, wir sind Teil der Sony Corporation. Da gab es übrigens ein paar Verwechslungen. Leute dachten wir seien Sony Electronics, also die KollegInnen, die unter anderem die schönen Fernseher vermarkten. Ich sage da immer gerne, wenn Leute auch selbst in der Branche, wenn sie über Sony Music sprechen, wenn dann immer von dem Riesenkonzern die Rede ist, dann ist es nur teilweise richtig, weil wir Teil eines weltweit agierenden Unternehmens sind, eines durchaus großen Unternehmens. Die Organisation, für die ich verantwortlich bin, ist dann eher mit einem mittelständischen Unternehmen zu vergleichen. Also insofern passt dieses Bild nicht ganz. Gleichzeitig ist es so, dass wir über unsere Kooperation beispielsweise mit Turning Tables, im Rahmen derer wir mit Kindern aus der Gegend arbeiten, wir sind da sehr, sehr offen. Man muss auch sagen, dass so etwas wie ein Tag der offenen Tür, um mal so einen 80er-Jahre-Begriff zu verwenden, der war jetzt natürlich aufgrund von Corona so nicht möglich. Aber das steht auch noch auf dem Plan, also dass man da, mir war es immer wichtig, das gilt sowohl für die Architektur, aber auch für den allgemeinen Habitus, dass wir ein möglichst offenes Haus sind. Das bedeutet nicht, dass die Leute so jugendhausmäßig hier reinkommen können und einfach mal hier so rumhängen können, aber es darf auch keine Trutzburg sein, die jetzt Leute eher abschreckt. Und insofern sind wir da sehr offen, wie auch schon die Architektur zeigt. Und ich hoffe, dass wir es jetzt schon nach einem Jahr dass unsere Kultur diesem architektonischen Bild auch folgt. Insofern haben wir da keine Berührungsängste und werden da auch weiter aktiv sein.
Du hast gerade Projekte erwähnt für Kinder. Das finde ich ja ganz spannend, dass ihr da auch den Dialog sucht, offensichtlich auch zu den AnwohnerInnen. Kannst du etwas zu den Projekten sagen, die ihr hier anbietet? Du hattest erwähnt, Tag der offenen Tür. Ist natürlich ein bisschen schwierig unter Corona-Bedingungen, aber das ist ja schon mal ein schönes Angebot.
Ja, also wir hatten beispielsweise vor einigen Wochen hatten wir mehrere Jugendliche, ich glaube es waren 20, möchte ich nicht lügen, zwischen 15 und 20 Jugendliche hier, die Corona-konform natürlich in unserem Tonstudio Musik aufnehmen konnten. Da waren auch so ein paar ordentliche Talente dabei. Da ging es jetzt nicht zwingend darum, den nächsten Weltstar zu entdecken, sondern den Leuten und den Jugendlichen ein bisschen einen Einblick zu gewähren und ihnen zu zeigen, einen Teil zu zeigen der Arbeit, die wir hier machen, in dem Fall, was in unserem Tonstudio passiert. Und genau, das war eine schöne Erfahrung. Ja, das ist auch, glaube ich, sehr gut angekommen. Und es ist auch etwas, was ich toll finde, ist jetzt für uns nicht irgendwie ein Feigenblatt oder so, um mal zu zeigen, dass wir jetzt auch irgendwie was machen, sondern es passt natürlich zu dem, was wir ohnehin machen. Und wir sind uns dessen bewusst, dass unsere Branche im Allgemeinen und wir als Sony Music natürlich eine, eine große Ausstrahlung auf Menschen haben, dass wir eine Ausstrahlung haben, die wir, derer wir uns auch bewusst sind, aber nicht jetzt auf eine arrogante Art, oh, wir sind so toll, sondern diesen Rückenwind möchten wir nutzen, um den Leuten vielleicht mal einen etwas anderen Tag zu ermöglichen. Ein Tag der offenen Tür, denn der ist noch nicht geplant, also wir möchten das machen, der ist aber noch nicht gescheduled, weil er eben nicht gescheduled werden kann. Die Idee wäre, dass man das beispielsweise verbindet mit einer Autogrammstunde oder mit einem kleinen Live-Event oder mit einer Projektion eines Konzerts. Das sind so die Ideen.
Als du vorhin von dem Projekt für Jugendliche gesprochen hattest, war das ein einmaliges Ding oder ist das etwas, wo ihr sagt, das könnten wir regelmäßig als Programm anbieten?
Wir haben, wenn man es so ein bisschen businessseitig kalt ausdrückte, so eine Art Rahmendeal, blödes Wort dafür. Also wir haben eine Kooperation mit Turning Tables und die Idee ist, konstant im Austausch zu sein. Und insofern werden wir das auch wiederholen, aber wir werden das auch noch auf andere Projekte erweitern.
Also ich kann dir vielleicht einen kleinen Tipp geben, wenn ihr da gezielt bestimmte Gruppen ansprechen wollt. Es gibt ja wirklich gleich in der Steinmetzstraße das Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße. Ist auch in dem SchönebergerInnen-Podcast zu hören, der Leiter, Hamad Nasser, der sich sehr für den Austausch, für das Engagement der BewohnerInnen hier sich einsetzt und dass die Leute auch rauskommen.
Ist das hier auf der anderen Seite der Bahn sozusagen, wenn man da durchläuft?
Absolut.
Da bin ich schon rumgelungert. Ja. Bin ich ein bisschen rumgelaufen. Habe ich vorhin ein bisschen charmant untertrieben mit den paar Kilometern. Ich habe mir schon ein paar Sachen angeschaut.
Ja.
Und darauf bin ich auch gestoßen, ja. Denn das ist, was ich meine.
Weil das Spannende ist nämlich hier, der NDH, der sogenannte NDH-Anteil, ne, wie es immer so schön heißt, der ist ja relativ hoch. Und die Leute hier, die kommen tatsächlich aus dem Kiez gar nicht raus. Es gibt nämlich Menschen, die werden hier geboren, die leben hier und die kennen zum Beispiel noch nicht mal Mitte. Oder irgendwas anderes. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, sollte irgendwas mal geplant sein, vielleicht mal in den Dialog zu treten, Hamad Nasser ist dein Mann, weil der kennt hier den Kiez so gut. Das ist seine Hood. Ihr seid wirklich in seiner Hood. Und wenn ihr wirklich was Schönes machen wollt, kann ich euch…
Hamad Nasser,
okay. Kann ich euch miteinander vernetzen.
Es war übrigens sehr schön an dem Tag, an dem die Jugendlichen hier waren. Die Kinder und Jugendlichen hier waren, habe ich gesehen, wie sie vor dem Sony Music Logo Bilder gemacht haben, haben so gepostet und haben Instagrammable Content generiert. Das fand ich toll. Fand ich sehr toll. Da ist mir warm ums Herz geworden. Nicht im Sinne von, ach, wir sind so geil und schau mal, sondern ich fand das wirklich schön, es folgte so ein bisschen der Hoffnung, dass die Leute sich freuen, dass wir hier sind.
Ja, das Schöne ist ja auch, dass ihr nicht in irgendeinem Gewerbegebiet seid, sondern ihr seid ja wirklich in einer belebten Nachbarschaft. Ne? Also man kann hier einkaufen gehen, es gibt eine Drogerie, es gibt eine Apotheke. Ne? Man kommt ständig an euch vorbei. Man fremdelt vielleicht so ein bisschen, weil es halt ein neues Gebäude ist und weil es halt so schick ist. Aber ich finde es halt auch eben spannend, gerade hier auch in dem Kiez, an der Ecke, dass ihr euch hier aufgestellt habt. Ja. Ich meine… Ungelogen, die Kurfürstenstraße, der Straßenstrich ist nicht weit weg. Ne? Das ist schon hier so eine spannende Gegend.
Das war für uns wichtig, in einem kulturellen Schmelztiegel zu sein und im Leben zu sein und nicht. Und das hat auch letztlich den Ausschlag gegeben. Es war so ein Sammelsurium aus oder ein Mix aus Location, Gebäude. Subjektives Empfinden und das hat definitiv für diesen Standort gesprochen. Und Gewerbegebiet, also gab es ganz sicher Labels in solchen Gebieten oder es gibt auch natürlich Labels, die im Englischen würde man sagen, auf einer High Street sind, also hier, das wäre hier zum Beispiel der Kudamm, also auf einer großen, belebten Einkaufsstraße. Wir haben uns bewusst sozusagen für eine sehr kulturelle Ecke entschieden, weil es natürlich eine nicht nur was Musik und Entertainment angeht, ein Hotspot war und ist, sondern eben auch was Gastronomie angeht und eine sehr geschichtsträchtige Ecke. Und das hat so für uns gepasst.
Jetzt bist du ja Neu-Berliner und auch Neu-Schöneberger. Und was ich immer spannend finde zu hören, ich bin ja jetzt schon so lange hier in Berlin und auch in Schöneberg, wenn ich dann höre, wenn dann Menschen aus der kreativen Branche, ob das nun Musikszene ist, Schauspieler oder auch digitale Startups, wenn die dann sagen, wir müssen nach Berlin, das ist mega dort, die ist inspirierend, die Stadt. Dann frage ich mich manchmal so ein bisschen, ist das jetzt eigentlich nur eine Floskel oder ist das wirklich so? Weil ich einfach schon zu lange hier bin. Wie siehst du das?
Ich sehe das durchaus so. Ich würde mich jetzt dieser Sprache nicht so bedienen, weil es natürlich, wie du richtig anmerkst, so ein bisschen verbrannt ist und so ein bisschen fast schon als Kalenderspruch so taugt. Es ist so, dass ich ja in den letzten 20 Jahren immer wieder in Berlin war und seit 2016 hier auch eine Wohnung habe, dass insofern diese Veränderung, das, was hinter dieser Aussage, die vielleicht so ein bisschen lapidar rüberkommt, das, was dahinter steckt, auch so am eigenen Leib sozusagen erfahren konnte seit den frühen Nullerjahren oder seit dem Jahr 2000. Und was es aus der Musikbranchenperspektive meint, wenn man sagt, Berlin ist ein Hotspot und the place to be. Das ist ja an klaren, konkreten Punkten festzumachen. Also zum einen hat man in einem Land, das auch kulturell oder was Popkultur angeht und generell Kultur angeht, sehr regionalisiert ist oder war, muss man sagen, ein Stück weit immer noch ist, hat es eine starke Konzentration auf die Hauptstadt gegeben. Warum ist das so? Weil man Berlin immer noch, ich weiß, dass Berliner darüber fluchen, aber weil sie es eben nicht mehr so empfinden, aber Berlin ist immer noch relativ günstig verglichen mit
München oder Frankfurt?
Verglichen vor allem auch mit anderen westeuropäischen Hauptstädten oder auch osteuropäischen Hauptstädten. Und das ist natürlich in einer Zeit, in der das Künstler sein und Künstlerinnen da sein, auf der einen Seite günstiger geworden ist, wenn man da an Equipment denkt und so weiter, aber gleichzeitig auch, man tritt in Konkurrenz mit Millionen anderer Menschen und somit wird der Aspekt der Lebenshaltungskosten und wenn man der Frage folgt, wo sind andere kreative Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, werden diese Fragen sehr, sehr wichtig. Und da gibt es natürlich, hat sich Berlin ganz klar als Hotspot kristallisiert. Es gibt da natürlich auch, das hängt natürlich nicht nur mit der Anzahl der Leuten aus der Branche zusammen, sondern eben auch mit Locations, wie ist es mit Proberäumen, wie ist es mit Clubs, wie ist es mit Konzertlocations, wie diversifiziert ist das? Und da ist Berlin definitiv schon, also allerspätestens in der letzten Dekade zentral geworden. Und da war man schon spät dran mit dieser Aussage. Ich würde sogar sagen, seit spätestens Mitte der Nullerjahre, um nicht zu sagen seit den späten 90er Jahren. Und das ist etwas, das ist eben ein Aspekt, dem wir ein Stück weit Rechnung getragen haben und auch Rechnung tragen mussten. Da geht es jetzt weniger um persönliche Präferenz. Ich habe gar nichts gegen Berlin, aber ich habe auch nichts gegen München. Leute, die mich kennen, werden jetzt mit den Augen rollen. Ich bin ja überzeugter Frankfurter und insofern gibt es natürlich keine Stadt, die besser ist als Frankfurt. Aber die grüne Soße, genau. Ich gebe zu, dass das keine mehrheitsfähige Meinung ist und dass es auch für meinen Beruf eine irrelevante Aussage ist, weil Frankfurt an Relevanz dann deutlich eingebüßt hat in den letzten 20 Jahren. Aber ja, das sind die Aspekte, die für Berlin gesprochen haben und sprechen.
Du hattest vorhin ab und zu erwähnt, Diversität, Vielfalt, kulturelle Vielfalt. Und ich habe so den Eindruck, dass es für dich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, auch hier für das Unternehmen. Diversität, eine Awareness für Diversity.
Also ich kann mich noch genau erinnern, dass ich glaube, an meinem dritten Tag im Januar 2018 ein Townhall-Meeting veranstaltet habe. Und im Rahmen der Vorstellung, also ich habe mich dort den KollegInnen vorgestellt, habe ich auch von Diversität gesprochen. Und ich kann mich erinnern, dass es da so, ich habe durchaus in ein paar fragende Gesichter irgendwie geschaut. Gar nicht mal negative Gesichter, aber doch insofern ist das ein Thema, das mich nicht nur aus biografischen Gründen, tatsächlich auch aus ganz konkreten Businessgründen umtreibt. Das ist ein bisschen das Missverständnis, das da herrscht, weil manche Menschen glauben, dass das sozusagen eine politisch korrekte Übung sei, die man so umsetzt, weil es gerade hip ist, sich damit zu beschäftigen. Das sehe ich fundamental anders. Ich gehöre denjenigen, der Gruppe an Menschen an, die daran glaubt, dass Teams, die diverser sind, eben auch bessere Ergebnisse erzielen und somit besser fürs Geschäft sind. Unabhängig davon, wenn man noch einen Schritt zurückgeht und erstmal und gar nicht mal an ein konkretes Ziel, an ein konkretes Ergebnis denkt, sondern es ist einfach ganz einfache Rechnung. Mit wem haben wir zu tun? Mit wem interagieren wir jeden Tag? Und stellen wir sicher, dass die Menschen, die mit diesen Menschen interagieren, ihnen auf Augenhöhe begegnen können. Das bedeutet nicht, dass schwarze Menschen nur mit schwarzen Menschen arbeiten und interagieren sollten. Das bedeutet aber, dass man ein größtmögliches Verständnis seines Gegenübers hat. Und darauf muss man achten. Darauf muss man achten. Und weil ich glaube, dass es speziell für unser Geschäft und für unser internes Zusammenleben und Zusammenarbeiten wichtig ist, aber auch für unser Interagieren mit KünstlerInnen, mit PartnerInnen. Und daher ist das ein zentraler Aspekt von Sony Music in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das bedeutet, will ich gleich dazu sagen, das bedeutet nicht, dass wir da am Ende sind oder da perfekt sind. Das bedeutet, dass man sich dem Thema annimmt. Nicht im Sinne eines Silos. Ich sehe die Verlagerung von sehr wichtigen Themen in ein einzelnes Team, in ein Silo, immer sehr, sehr kritisch, weil das entlässt andere Leute, die nicht in diesem Silo sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sagte, Patrick und Suyen sind diejenigen, die für Diversität bei Sony Music zuständig sind, das könnte man so machen. Die Probleme, die ich damit habe, beruhen einfach darauf, dass dann andere Menschen sich wohlmöglich nicht befähigt fühlen, sich auch darüber Gedanken zu machen und das in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Somit ist es nicht schlecht, wenn wir beide vielleicht das Thema diskursiv und im thematisch immer wieder nach oben holten, aber es muss eben Teil von allen, in allen Köpfen sozusagen sein.
Definitiv. Es gibt ja so diesen Beruf des Diversity Managers, aber bevor man Diversity managt, muss ja Diversität vorhanden sein. Und zwar nicht nur in Exakt. Personalstrukturen, sondern aber auch in der Haltung. Und das bedeutet Veränderungsprozesse. Und die tun weh.
Mitunter schmerzhaft, absolut, ja.
Ich finde das jetzt sehr lustig, als du sagtest, als du das Townhall-Meeting hattest und du hast dann so fragende Gesichter gesehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, woher diese fragenden Gesichter kamen. Also ist meine Vermutung, ich äußere die jetzt einfach mal laut. Wir sind doch divers. Guck mal, wir haben internationale Künstler, wir haben ein internationales Team. Wovon redest du? Wir sind doch divers. Das heißt aber nicht per se Diversity.
Absolut, das ist ein absolutes Missverständnis, dass man sagt, dass Diversität kann auch bedeuten, dass ich mit Volksmusikkünstlern, dass eben Menschen mit diesen KünstlerInnen interagieren, die diese Kultur verstehen und sie ernst nehmen.
Ja, und mit Punkrockern zusammen was machen zum Beispiel.
Absolut, absolut. Und das ist, hier geht es mitnichten um vielleicht sehr evidente internationale Merkmale oder so, sondern das ist ein sehr weites, vielschichtiges Feld.
Was ist denn konkret gemacht worden jetzt? Also wenn man sagt, okay, ich setze mich für Diversität im Unternehmen ein, was bedeutet das konkret?
Ja, also ein Punkt, der mir da sehr wichtig ist, den würde ich mit Durchlässigkeit beschreiben. Das bedeutet Durchlässigkeit von Themen, aber auch Durchlässigkeit, wenn es darum geht, neue Leute ins Unternehmen reinzuholen. Das bedeutet, dass man ein Stück weit die Welt der KünstlerInnen auch spiegelt, wenn es darum geht, wer mit diesen Leuten zusammenarbeitet, aber dass man eben seine Perspektive und seinen Blick erweitert, wenn es darum geht, Menschen einzustellen. Also dass man sich wegbewegt von klassischen Anforderungsprofilen. Wir möchten ein Studium XYZ für die Rolle X haben. Wir möchten eine abgeschlossene Berufsausbildung haben für den Beruf X. Vorsicht, das bedeutet nicht, dass man sozusagen, dass der Gehirnchirurg plötzlich, dass man dafür jetzt einen Zahnarzt einstellen kann. Das bedeutet es nicht. Aber wir haben natürlich Bereiche, für die es keine dezidierte Ausbildung gibt, so die man an der eine Ausbildung, die man an irgendeiner Schule machen kann. Und dem hat man, ist man immer begegnet, indem man, also ist man auf zwei Sachen, auf zwei Arten begegnet. Zum einen hat man, es gibt ja immer diese Geschichten von bei Labels, dass der Praktikant, die Praktikantin dann irgendwann Chef ist. Das gibt es auch. Also das ist sozusagen die klassische Seiteneinstieg oder der klassische Aufstieg vom Praktikanten zum CEO. Oder man hat gesagt, okay, dafür gibt es keinen schulischen Weg. Dem begegnen wir, indem wir einfach sagen, ja, du musst das und das studiert haben. Und ich finde beides, vor allem Letzteres, nicht ideal. Und damit meine ich konkret, dass man eben Foren schafft und Durchlässigkeit schafft für Leute, die auf dem Papier wohlmöglich mit der alten Sichtweise, in der alten Sichtweise nicht brauchbar sind, gewesen wären und diesen Leuten eine Chance gibt. Konkret beispielsweise, wir haben eine A&R Academy gegründet. Das bedeutet, dass man einer gewissen Anzahl an Menschen pro Jahr die Möglichkeit gibt, in die Tätigkeit eines A&R-Managers rein zu schnuppern. Und auch das machen wir nicht nur aus altruistischen Gründen, sondern da steckt natürlich auch die Hoffnung drin, dass man da auf das ein oder andere Talent dann auch aufmerksam wird. Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, Durchlässigkeit sowohl der Themen, dass man sich gewissen Themen stellt, dass man gewissen Themen ein Forum gibt, aber eben auch die Durchlässigkeit von das hat, kann man übrigens auch erweitern auf die Künstlerseite und auf die Partnerseite. Muss ich, weil ich jetzt 100 Jahre lang mit dieser einen Agentur gearbeitet habe, gebe ich vielleicht auch einer anderen Agentur mal eine Chance, die auf dem Papier einen anderen Schwerpunkt setzt. Und das ist so, als wir dieses Gebäude, uns für dieses Gebäude entschieden haben, wir haben bewusst, das wurde von Studio Carhartt designt, dieses Gebäude, das Innendesign, das ist eine Agentur, die Teile des KDWs designt hat, das Berghain designt hat und so, ist vielleicht das ist auch eine Form von Diversität und von Durchlässigkeit, weil man eben sagt, wenn man das strikt nach Protokoll selektiert hätte, wäre so ein Interior Designer vielleicht gar nicht oder zumindest weniger auf dem Zettel gewesen. Aber das meine ich. Und das muss man eben auf alle Bereiche ausziehen.
Ja, aber was heißt das denn konkret? Also heißt das jetzt zum Beispiel, dass Human Resources entsprechend ausgestattet ist mit einem Wissen, wonach selektiere ich Bewerbungen? Ist denn Human Resources selber divers? Haben die einen diversen Blick? Gibt es ein Wording für die Mitarbeitenden oder auch für die Künstler, die dann Sony unter Vertrag nimmt? Mhm. Ich meine, das ist ja etwas, was ja von innen heraus passieren muss. Das ist ja nichts, was top-down funktioniert.
Ja, also HR hat die Sprache, wenn es um die Ansprache geht, das hat ja ein HR-Aspekt, aber ein Communications-Aspekt genauso. Die Sprache angepasst. Also es ist jetzt, bei allem Respekt für das Finanzdezernat XY oder so, aber das ist sozusagen eine Sprache, die sich jetzt nicht irgendwie bei jungen Menschen anbiedern will oder möglichst irgendwie so dufte klingen will, wie man in den 80ern gesagt hätte, sondern also es ist eine Form der Ansprache und natürlich diese Grenzen, wenn es darum geht, sich mit BewerberInnen zu beschäftigen und sie reinzuholen, die sind runtergesetzt worden. Das bedeutet nicht, um das ganz deutlich zu sagen, es bedeutet nicht, dass wir unsere Ansprüche gesenkt haben, sondern das bedeutet, dass wir, damit bringen wir zum Ausdruck, dass wir daran glauben, dass Menschen, die nicht in ein klassisches Selektionsraster passen, sehr, sehr gut sein können. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war, der mir von Anfang an wichtig war, Frauen in Führungspositionen, also die Hälfte meiner Direct Reports sind Frauen. Auch da muss es immer weitergehen. Natürlich ist die Musikbranche da etwas weniger liberal, als es den Anschein hat.
Ist das tatsächlich so, ja?
Das ist so, würde ich so sagen. Und ich würde sagen, dass wir unter gewissen Aspekten, ich sage es nochmal, wir machen bestimmt auch Fehler und wir müssen noch besser werden, gar keine Frage. Aber wir sind an gewissen Punkten dann doch anders. Und diese Durchlässigkeit, von der ich sprach, die gibt es bei uns wohl möglich mehr, als es sie in anderen Unternehmen gibt, der Musikbranche.
Gibt es denn irgendwie so eine Abteilung, die für Diversity verantwortlich ist und die dann guckt, okay, in welchen Bereichen fehlt es noch, wo können wir noch nachjustieren, oder hast du eine Person oder ein Team?
Es gibt einen Kreis von KollegInnen, die sich mit der Kultur im Unternehmen beschäftigen. Und das ist ein interdisziplinäres Team. Mir ist es sehr wichtig, dass, also das ist sozusagen, das sind Menschen, die ihren Job haben und die das sozusagen on top machen.
Eine Arbeitsgruppe sozusagen.
Eine Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe hört sich auch so ein bisschen lightweight an, so ist es nicht. Die nehmen das schon ernst und diese Gruppe nimmt das sehr ernst. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass die KollegInnen sich dazu bereit erklärt haben. Mir ist es nur wichtig, dass in unserer Realität, wie wir sie in Deutschland, Österreich, Schweiz haben, denke ich, brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Diversity-Manager, jemand, der das sozusagen fulltime macht. Diese Position gibt es in anderen Ländern bei Sony Music und auch bei anderen Labels. Aus unterschiedlichen Gründen bin ich der Meinung, ich sprach es vorhin an, also für unsere Realität halte ich diese Lösung für besser, weil Menschen aus unterschiedlichen Bereichen des Labels zusammenkommen und die wiederum dann in ihre Bereiche reintragen, dass es, ja, dieses Bewusstsein reintragen. Und das halte ich für zielführender. Aber das sind natürlich Unternehmenskulturen, nationale Kulturen auch anders. Das ist so ein bisschen, ist nicht ganz vergleichbar, weil es ein viel kleineres Thema ist, aber ich wurde beispielsweise sehr häufig im letzten Jahr auf Affirmative Action angesprochen, Black Lives Matter, Quotenregelung, was hältst du von der Quotenregelung, ja, nein und so. Und ein Beispiel, würde jetzt zu weit führen, aber ein Beispiel, das zeigt, dass wir da gar nicht mal wertend, aber wir sind da irgendwie woanders, als es beispielsweise in den USA der Fall ist, weil bevor man eine Quotenregelung einführt, muss man ja wissen, welche Bereiche quotiert werden können. Man muss sie ja benennen. Und da würde es bei uns schon scheitern, weil wir diese Form von Einordnung, die sich für uns eher etwas komisch anfühlen würde ich sagen, so nicht haben. Und daher denke ich, ist es hier, sollte man das Problem oder die Herausforderung hier aus einer anderen Ecke so angehen. Und das tun wir.
Okay, das heißt aber, diese ganzen Prozesse hast du dann quasi mit deinem Beginn hier angestoßen?
Also ich, hört sich so an, als sei ich so der Superman, der alles so, also natürlich mit zahlreichen KollegInnen, die mir dabei helfen und die da sehr, sehr, sehr viel Kraft, Emotion und Engagement reingesteckt haben. Und ja, also das ist ein definitiv ein Teamwork.
Apropos Teamwork, ihr seid ja mitten in der Corona-Pandemie hier reingekommen.
Ja.
Wie war denn dann Teamwork möglich? Also zum einen mit neuen KollegInnen wahrscheinlich hier aus Berlin, dann denjenigen, die halt aus München hierher gezogen sind. Ich meine, das ist schon eine ziemlich schwierige Zeit, ne? Ein neues Gebäude zu beziehen, sich zu akklimatisieren, ein Team zusammenzuführen. Wie war das?
Absolut. Also das war grenzwertig oder es war, sagen wir, herausfordernd, weil es ist, da kann ich auch nur alle imaginären Hüte vor den vielen KollegInnen ziehen, die dabei mitgeholfen haben und jetzt auch so den Weg zurück in die Normalität versuchen zu ebnen und das sehr, sehr gut machen, weil wir natürlich, wenn man sich anschaut, ich bin 2018 im Januar zu Sony Music gekommen. Wir haben erstmal so nach dem Hallo, guten Tag sagen, habe ich mich mit einer doch sehr signifikanten Reorganisation der Struktur beschäftigt, die wir dann gemeinsam ausgearbeitet und umgesetzt haben. Das war sozusagen 2018. 2019 habe ich dann die Entscheidung getroffen, mit der ich mich in den Monaten vorher beschäftigt hatte, also mit der Frage, ziehen wir weite Teile des Unternehmens oder gar das ganze Unternehmen nach Berlin? Ja, nein. Und ich dann verkündet, dass wir große Teile des Unternehmens nach Berlin ziehen würden. Und das war 2019 und 2020 kam dann die Pandemie. Es waren sozusagen drei riesige Themen in den ersten drei Jahren. Und es hat wirklich gezeigt, was für ein tolles Team wir haben, weil es ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, wir haben, das muss man sich vor Augen führen, wir haben die Projektierung des Ganzen, des Umzugs ist zu weiten Teilen oder Teile der Umsetzung sind natürlich große Teile in die Pandemie gefallen. Und man hatte tatsächlich die Situation, das gilt ja fast für heute sogar noch, dass Menschen noch nie in diesem Gebäude waren, noch nie KollegInnen gesehen haben und ein digitales Onboarding machen mussten. Also Menschen, denen man sagen musste, so, guten Tag, ich bin dein neuer Kollege, du geh mal runter in deinem, dort findest du einen Karton, da ist dein Rechner drin. Und das Ganze ist, das kann man nicht anders sagen, sehr, sehr smooth gelaufen. Und ich weiß, dass es dann individuell, ja, herausfordernd für den einen mehr, für die eine weniger dann war. Aber das ist natürlich war eine Tour de force. Und wir haben es hingekriegt und jetzt hoffe ich, dass die Zeichen mehr auf Normalität stehen. Aber ja, und wir haben uns generell, wir wollten ja hier, Teil der Idee war natürlich eine Art Grand Opening zu machen. Und wie du weißt, war von einem Grand Opening natürlich nicht die Rede. Und insofern ist das ein sehr, sehr spezieller Prozess, der aber gut gemeistert wurde.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du vorhin von Projektierung sprachst. Du hattest dir ja verschiedene Sachen vorgenommen, als du hierher gekommen bist. Was konntest du denn überhaupt dann wirklich umsetzen oder musste erstmal aufs Eis gelegt werden oder vielleicht sind dir auch neue Sachen entstanden?
Ja, also ich musste nichts auf Eis legen, aber eine Sache, die natürlich damit einhergegangen ist, ist ein höheres Maß an Digitalisierung, logischerweise. Das ist etwas, was wir als Gesellschaft erleben. Wir sind ja da als Deutschland ordentlich weit zurück, nach wie vor würde ich sagen, aber wir waren es ganz sicher vor der Pandemie und sind es immer noch. Ich habe lange im Digitalbereich gearbeitet und erlaube mir da ein Urteil. Und weil ich auch neben der Arbeit im Digitalbereich, damit ging immer auch ein hohes Maß an internationaler Arbeit einher. So, ich hatte das Glück, mit Leuten aus der ganzen Welt regelmäßig am Tisch zu sitzen und mir ein Bild davon zu machen, was jemand aus Südkorea, aus Schweden, aus Ungarn, aus Italien, aus Kanada und aus Argentinien meint, wenn er oder sie von Digitalisierung spricht. Und da kann ich sagen, dass die Definition, die die deutschen Vertreter am Tisch hatten, sagen wir mal, nicht auf den vorderen Plätzen war, so will ich es mal formulieren. Das fing schon in der Zeit an, als man noch ein anderes Bild von Digitalisierung hatte, wenn es um Parameter geht, Telekommunikationsparameter. Ich rede jetzt von den späten 90er Jahren, so Sachen wie Mobilfunkpenetration und so, also Parameter, die heute nichts mehr wert sind oder zumindest nicht mehr diesen Wert haben oder Kreditkartenpenetration und so weiter und wie viel. Früher sagte man sowas wie durchschnittliche Warenkörbe im E-Commerce, um noch so ein altes Wort zu nehmen, aber das ist, das deutete sich auch schon vor 20 Jahren an und ist ein Stück weit auch so geblieben. Also wir haben diese Lücke noch nicht aufgeholt. Wir haben als Unternehmen 2019 relativ aggressiv heißt nachhaltig und nachdrücklich, Microsoft Teams eingeführt und ich hörte zwischen Tür und Angel, dass einige Leute dann so sagten, ach, der ehemalige Typ, der bei Apple das Musikgeschäft verantwortet hat, der will uns jetzt hier so eine Zwangsdigitalisierungskur verordnen und
das war dann die Rettung eigentlich.
Ein halbes Jahr später oder halbes, dreiviertel Jahr später hat darüber niemand mehr gelacht und ich habe das natürlich nicht antizipieren können, wie ich da immer wieder auch dazu sage, aber und insofern haben wir sehr viel gelernt. Auf individuellem Level, jeder hat viel über sich gelernt, was macht das mit einem, wenn man zu Hause sitzt und 12 Stunden pro Tag auf den Monitor guckt und sich zwingen muss, zwischenzeitlich mal um den Block zu laufen, weil man sonst irgendwie plötzlich, dann ist es 8 Uhr abends, 9 Uhr abends, 10 Uhr abends und man hat das Gefühl, irgendwie bin ich müde, ich habe viel gemacht, irgendwie habe ich nichts gemacht und so, das ist so, da sind die Gefühle sehr vielfältig und da haben wir, glaube ich, sehr viel alle gelernt.
Und das wird uns jetzt auch noch eine ganze Weile begleiten, ne? Also ich meine, die Art und Weise, wie wir jetzt über die Pandemie gearbeitet haben, das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Also wir fantasieren jetzt ein bisschen, die Pandemie ist vorbei, ja, wir atmen alle auf, wir können ohne Maske rumlaufen, wir werden natürlich weiterhin digital sein, aber was sind so deine Pläne und Wünsche für Sony Music, für das Unternehmen, was möchtest du gerne in der nächsten Zeit erreichen und umsetzen?
Also ich finde es toll, wenn die, was ich so ein bisschen als Zwangsdigitalisierung beschrieben habe, die Aspekte und die Learnings, die wir uns jetzt drauf geschafft haben, und ich will an der Stelle sagen, dass das Team definitiv ready war, auch also für das Team hätte es das nicht gebraucht, was die Expertise der KollegInnen angeht, aber man hat trotzdem noch sehr viel dazugelernt. Mir ist es wichtig, dass wir weiter diese Expertise nach draußen, also nach außen kehren und da weiter selbstbewusst sind, wenn es darum geht, den Leuten zu zeigen, dass wir ein guter Faktor sein können, wenn es darum geht, auch nachhaltig auf moderne Art zu arbeiten und modern zu kommunizieren und moderne Kanäle modern, gut und schnell nutzen können. Das wäre ein Wunsch. Ein Flügel fehlt uns ja. Und das ist der Aspekt des Live-Spielens, der Live-Musik. Davon profitieren wir natürlich emotional und was die Inspiration angeht und natürlich auch geschäftlich. Und ich wünsche mir, dass wir das alle wieder in vollen Zügen erleben können. Und,
ja, weil es Freude macht, weil es einfach auch Genuss ist.
Absolut, ne? Absolut. Das ist etwas, was uns fehlt. Und da spricht jetzt nicht nur der CEO, sondern da spricht vor allem auch Patrick, die Privatperson, für den Konzertbesuche und Live-Musik Fixpunkte so in seinem Leben waren und hoffentlich auch bald wieder sein werden. Und insofern ist das ein großer Wunsch, den ich habe.
Dann wünsche ich dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche uns allen, dass wir wieder ganz viele tolle Events, Konzerte besuchen können. Ich danke dir sehr, sehr für das Gespräch, für die tollen Einblicke, für deine Ansichten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich wünsche dir natürlich auch, dass du die Hood kennenlernst. Und ich wünsche dir weiterhin gute Gesundheit. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja.
Bevor ich mich aber verabschiede, für alle, die sich über Sony Music informieren wollen, Infos über das Unternehmen und seine KünstlerInnen finden Sie auf sonymusic.de. Ich danke Ihnen, dass Sie mich bei meinem Spaziergang durch den Kiez begleitet haben. Bleiben Sie SchönebergerInnen der Kiez-Podcast wohlgesonnen. Ich bin Suyin Kim, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.